willkommen zu Mensch Bücherl, dem Podcast von Marco Büchsi-Bücherl. Hier spricht er mit Menschen, die was zu sagen haben, über Erfolg und Emotionen, Fuck-ups und die Kunst des grandiosen Scheiterns, das ganz normale Leben halt. Und jetzt also viel Vergnügen mit Mensch Bücherl.
Sie ist ein ganz besonderer Mensch für mich. Mehr noch, ich behaupte, ohne Maite hätte es den Skirennfahrer Büchsi gar nie gegeben. Abgesehen davon ist sie zweifache Olympiasiegerin und überhaupt eine der erfolgreichsten Skirennfahrerinnen, die Schweiz je hatte. Ich habe sie kurz vor ihrem 70. Geburtstag Anfang Monat im Metzdine in Flumser Berg getroffen und mich riesig darauf gefreut, sie nach vielen Jahren wiederzusehen und mit ihr über ihr reiches Leben zu reden. Herzlich willkommen bei Mensch Büchel, liebe Marie-Therese Nadig.
Wie geht's dir?
Ganz gut. Noch geht's mir gut.
Komisch, mit dir Hochdeutsch zu sprechen.
Ja. Ist schwierig.
Schon, oder?
Ja, schwierig.
Wir sind bei dir in der Heimat, im Flumserberg. Was bedeutet dir das?
Ja, Flumserberg bedeutet mir natürlich sehr viel. Ich bin 70 Jahre eigentlich immer an diesem Berg gewesen und aufgewachsen, alles mitgemacht, die Infrastruktur wachsen sehen. Ja, ist meine Heimat, ist wirklich meine Heimat.
Du bist hier stark verwurzelt.
Ja, bin ich sehr stark, weil natürlich auch die Familie da ist. Mhm. Ich habe noch Geschwister hier. Die Brüder sind eigentlich alle hier im Umkreis. Und meine Schwester ist ein bisschen weiter weg. Aber sonst, wir sind schon eine enge Bande.
Mhm. Und du hast immer hier gewohnt?
Ja.
Immer Flumserberg?
Ja, ich habe immer hier gewohnt.
Aha. Wenn du, also ich starte oft mit der Frage, wenn ich dich irgendwo in einem Lokal, in einem Restaurant, so wie hier, treffe und wir kennen uns nicht. Was erzählst du mir? Wer bist du?
Dann erzähle ich, dass ich eine Frau bin, die hier aufgewachsen ist und sehr stark verwurzelt bin. Mhm. Aber mehr würde ich nicht sagen.
Nicht? Und dass dir der Skisport so wichtig ist?
Nein.
Die Natur?
Die Natur, ja, das würde ich sagen, dass ich ein Naturmensch bin. Aber sonst würde ich nichts sagen, nein.
Wirst du aufgrund deiner Erfolge, die du früher hattest, wirst du noch oft erkannt?
Ja, aber schon von der älteren Generation und vor allem nicht erkannt. Also jetzt wieder mehr, aber mehr durch die Stimme. Mhm. Die Stimme ist den Leuten viel mehr bekannt als mein Gesicht.
Mhm. Und es ist die ältere Generation, die das noch miterlebt hat, als du...
Ja, die vor dem Fernseher gesessen sind und diese großen Erfolge, wo die ganze Schweiz gehabt hat, mitgemacht und gesehen hat.
Wirst du reduziert, Anführungszeichen reduziert, auf dein Olympiagold oder sind die anderen Erfolge auch noch präsent in den Köpfen?
Ich glaube, es wird, wenn du meinen Namen siehst, ist hinten immer angehängt Doppel-Olympiasieger. Mhm. Also das bleibt wahrscheinlich bei mir. Ob das reduziert ist oder wie das willst, aber da hast du natürlich nachher ein Bild. Also wenn du jemand, wenn ich jetzt würde sagen, Marco Büchel, verstehst du, dann musst du irgendetwas muss dazukommen.
Ja.
Momentan Reporter von ZDF.
Ja.
Oder? Dann wäre das, dann kann man dich einordnen. Und mich ordnet man natürlich sicher ein durch diese zwei Olympias.
Mhm. Bist du stolz darauf? Darf man stolz sein auf Erfolge, die man da erreicht hat?
Ja, ich erkläre das immer so. Ich habe in dem Moment, war ich die Schnellste.
Ja.
Wäre es vielleicht einen Tag später gewesen, wäre es vielleicht nicht mehr gleich gewesen. Mhm. Also, oder eine Stunde später oder so. Ich glaube, ich habe in dem Moment, wo das Rennen gestartet ist, habe ich das Beste abgeliefert. Mhm. Und man kann auf den Moment kann man sicher stolz sein, aber ich glaube nicht, dass man auf Erfolge, die sind, wie soll ich jetzt das sagen, das ist nicht unbedingt ein Ausweis. Mhm. Das nimmst du gerne mit, du trainierst für das, aber das hat, ich glaube, Erfolg, was ist Erfolg? wenn du ein Rennen gewonnen hast, oder ist Erfolg, weil, wenn du gesund bist, ist Erfolg, wenn du glücklich bist, was ist Erfolg? Also Erfolg kann man auf verschiedene Sachen und stolz sein auf das, was man geleistet hat. Ja, im Moment war das schon der Erfolg, aber ob ich jetzt da so stolz sein drauf kann, das kann ich nicht so, das mache ich nicht so. Also ich erkläre mich auch nicht über den Erfolg.
Erfolg in der Außenwahrnehmung sind Sachen, die man messen kann. Das sind immer Resultate, gell?
Ja.
Und das interpretierst du oder wir Menschen manchmal anders.
Ja, richtig. Ja. Also Erfolg, ich glaube, wir sind auf Erfolg getrimmt. Mhm. Und wenn du, das fängt in der Schule an, wenn du also bei uns war das 6 das Beste, wenn du ein 6 hast, war zu sehr gut, 5 schon weniger und. Und ich glaube, auf das sind wir schon ein bisschen getrimmt. Mhm. Was vielleicht wichtiger wäre, wie du dich als Mensch entwickelst, das wäre eigentlich viel, viel wichtiger für mich.
Das, als du die 2 Goldmedaillen gewonnen hast, das ist 52 Jahre her.
Ja.
1972. Nimm mich mit, wie war das damals? In die Welt zu reisen.
Ja, das dürftest du heute ja nicht mehr machen. Wir sind mit einer Maschine losgeflogen. Ich glaube, wir waren DC-8, aber ich weiß nicht ganz genau. Wir waren die ganze Mannschaft. Also, wenn wir runtergestürzt wären, wäre kein Mann mehr und keine Frau mehr dort gewesen.
Da wäre die ganze Schweizer Wintersportszene ausgelöscht.
Wäre weg gewesen. Also wir waren da drin, waren die Eishockeyaner, die Langläufer, die Skifahrer, eine Eiskunstläuferin, die Bobfahrer und die Schanzenspringer. Mhm. Das war eigentlich die große Nation.
Inklusive Coaches, Betreuer, alles.
Coaches, einige waren schon dort, aber alles Athleten, die waren alle da drin.
Warst du zuvor schon mal in Japan?
Nein, und dann haben wir das Glück gehabt, eigentlich durftest du nicht über Russland fliegen.
Ja.
Hatten wir eine Sondergenehmigung, wir konnten runtergehen in Moskau und aufdanken, dass diese Maschine dann bis Sapporo, und wir sind direkt nach Sapporo geflogen. Also wir sind nicht Tokio und dann Sapporo, sondern direkt nach Sapporo geflogen. Das war eigentlich unser Kunststück.
Und als du angekommen bist, quasi vom Flumserberg direkt nach Sapporo, du warst noch nie da, war das ein Kulturschock?
Ja, die Leute waren für mich ganz speziell, weil ich habe ja nicht gewusst, Japan, ja, weit weg oder nicht. Ja. Also ich wusste auch nicht, wie lange wir fliegen und wie das aussieht. Und dann sind ja die Berge, sind ja mehr Hügel, nicht so wie bei uns so markant, oder? So markante Felsen, sondern das sind mehr so Hügel. Und die Wälder sind auch mehr Bambus und so Sträucher drin. Mhm. Und es war ganz anders. Tiefen Winter, kalt. Und dann haben sie so Eiskulturen gemacht und die Leute waren für mich alle gleich. Also ich habe gemeint, das sind Schwestern und Brüder. Und weißt du, die sehen alle gleich aus, die sind alle gleich freundlich, die verneigen sich immer, die sind sehr angenehm, also die kommen dir nicht nahe.
Aha.
Und das war etwas ganz anderes. Ich war wirklich, das war vielleicht ein Schock für mich, wo ich das gesehen habe, aber ein angenehmer Schock, so muss ich das sagen.
Wie alt warst du damals?
Ich war 17. Also ich bin gegen die 18 bin ich dann gelaufen. Ich bin im März geboren, also das war Februar.
Oder? Und hattest du dann immer im Kopf die Wettkämpfe und hattest du Ziele oder warst du eher so?
Ja, man muss sagen, ich bin natürlich auf die Olympiade hin immer stärker gefahren. Ich war im Riesenslalom am Schluss einmal Dritte, habe einen Riesenslalom mal gewonnen, einen FIS-Riesenslalom, wo die ganze französische Mannschaft dabei war. Ich bin in der Abfahrt von 6. Platz 3x 5. und dann 2. hinter Annemarie, knapp hinter ihr in Grindelwald. Mhm. Also man hat gewusst, ich kann unter die ersten 3 fahren, wobei Annemarie war die stärkste Moser, oder die Bröll, die war fast unschlagbar, hat man gesagt.
Ja.
Und ich habe gewusst, ich kann sehr gut fahren, aber von Erfolg auf das Podest zu fahren oder Olympiasiegerin oder so, das war weit weg. Mhm. Für mich jetzt. Ich bin weggegangen als kleines Mädchen und bin zurückgekommen und hätte ein Star sein sollen.
Welche Disziplin war zuerst? Riesenslalom oder Abfahrt?
Abfahrt.
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 Und da ging es gleich los mit Gold.
Ja, da ging es gleich los mit Gold.
Wie war der Tag?
Es war so nicht schön Wetter, es war so ähnlich wie jetzt, so überzogen. Dann hat es wieder mal geschneit, dann ist die Sonne wieder durchgekommen, wie es halt so in Japan ist. Das wechselte sehr, sehr schnell. Und ich war am Morgen, einfahren konnten wir auf der Herrenstrecke, auf der Abfahrtherrenstrecke, weil das war in einem Urwald, haben sie die Pisten rausgeschnitten. Mhm. Das war Naturschutzgebiet dort. Mhm. Und ich bin dort einmal runtergefahren und habe gesagt, ja, das interessiert mich nicht mehr. Ich fahre jetzt dieses Rennen da und dann gehe ich wieder. Mhm. Also überhaupt nicht, weißt du, wie du heute, wenn du heute Leute an eine Olympiade gehen, dann denken sie, ja, ich muss gut fahren, es ist Olympia mhm. und das Ganze drumherum ist ganz anders. Da war da waren zwei Blocks, die waren nur für die Damen. Und rundherum war Stacheldraht. Mhm. Da war so ein kleines, Häuschen, wo du durchgehen musstest, die Akkreditierung zeigen. Und wenn du keine Frau warst, bist du nicht reingekommen. Also auch kein Doktor, kein Mannschaftstrainer. Niemand konnte da rein, da konnten nur wir rein. Mhm. Und daneben war so eine große Mensa. Mhm. Und da haben wir gegessen. Vorne dran war immer war der Platz, wo immer wieder die Fahnen aufgezogen wurden. So ein Zeremoniell und weiter weg waren dann die Herrentrakte, so kleine, das waren dann kleine Blocks. Und wir konnten raus, aber sie nicht rein, oder? Und das war natürlich ganz interessant für uns, das war ganz etwas Neues, was wir gesehen haben.
Strikte Trennung.
Strikte Trennung, das war früher so. Und es war noch ein Einkaufszentrum dort und das konnten wir auch ohne Leute, also es war nicht öffentlich. Mhm. Und da bist du natürlich immer so rum und du hast alle wieder gesehen, oder? Von verschiedenen Nationen, von verschiedenen Disziplinen. Und das war eigentlich das, was uns interessiert hat. Mhm. Und das Rennenfahren, klar sind wir da hingefahren, wir sind eine Stunde, hatten wir Anfahrt mit einem japanischen kleinen Bus. Mhm. Aber das haben wir gerne gemacht. Also das war ganz anders. Es ist wie im Schlaraffenland, wenn du das jetzt denkst.
Ja, ja.
Wenn du jetzt diese Sache anschaust mit den Akkreditierungen, mit so vielen Leuten, das war in einem, ich sage, das war noch familiär.
Ja. Und dann die Abfahrt. Wie war das?
Ja, ich war vor der Abfahrt, das war eigentlich der entscheidende Punkt. Vor der Abfahrt war ich in dem Film Herbie mit meinen Geschwistern und die Mutter war dabei.
Ja.
Und der Herbie, der war ja ein alter VW, oder? Der VW da, der kleine, der Käfer, oder? Und der hat große Boliden, hat er gewonnen.
Aha.
Und ich weiß noch, Edi Bruckmann, der auch von hier kommt, vom Flumserberg, der war auch dort und dann hat er im Nonstop, da hatten wir ein Training, wo Zeitmessung gemacht wurde, aber die war nicht öffentlich.
Ja.
Und da hat er mir gesagt, Maite, wenn du morgen fährst, du musst 3 Stockstöße machen am Start. Nicht 2, wie du das machst, du musst 3 machen. Dann habe ich mich mal auf das konzentrieren müssen, oder? Mhm. Und dann der Zielhang, der war ein langer, steiler Hang, da bist du in einem S hereingekommen, bin ich da rein und dann in die Hocke. Und dann habe ich gedacht, go Herbie, go Herbie. Weil ich habe gedacht, ich bin der kleine Käfer, oder? Ja. Und die anderen sind die Boliden und ich muss jetzt die schlagen. Und dann habe ich gesagt, go Herbie, go Herbie. Das weiß ich noch, das ist mir noch ganz präsent.
Und du bist ins Ziel gekommen, du hast die Goldmedaille gemacht.
Also ich war im Ziel, die Favoritin war noch am Start. Ich hatte 13 und sie 15. Und dann weiß ich, dann ist Adolf Hogi neben mich hingestanden und hat gesagt, super Maite, du bist sicher Zweite, du bist super gefahren und so. Und ich habe das eigentlich gar nicht so mitbekommen.
Mhm.
Und dann ist sie gefahren, dann war sie hinter mir und dann haben die alle gejubelt und ich im ersten Moment. Ich kann mich nicht erinnern, weißt du, dass ich da die Hände hochgezogen hätte und mich als Größte. Überhaupt, ich weiß gar nichts von dem.
Warst du überfordert?
Nein, das glaube ich nicht, aber es war irgendwie war das für mich wahrscheinlich wie im Schlaraffenland. Ich kann das nicht anders sagen. Der Gehörbi hat gewonnen. Ja. Das ist, weißt du, ich habe mich dann mit dem irgendwie so befasst. Und das andere war mir eigentlich nachher eher peinlich, wenn ich so vor die Journalisten hin musste und erklären musste, warum ich jetzt die Schnellste war. Weil ich hatte keine, wie soll ich jetzt sagen, ich hatte eigentlich keine Erklärung, warum. Ich wollte einfach so schnell wie möglich darunter.
Ja.
Und heute erzählen sie, was sie gedacht haben, wie und wo. Das habe ich nicht.
Go, Herbie, go.
Ja, go, Herbie, go. Ja, das war dann.
Das finde ich cool.
Ja, das habe ich gemacht. Musst du dir das vorstellen.
Und dann war da eine Journalistenmeute.
Ja, wir mussten dann war natürlich, das war weit weg, oder? Und dann haben wir zurückgehen müssen, da war noch ein Trainer, der Rolf Hefti, der mit mir gekommen ist, musste ich an die Pressekonferenz. Ja. Und das war ein großer Saal. Also wenn ich da das in Erinnerung habe, war das ein Riesensaal und hatte es brutal viele Journalisten drin. Und der Serge Lang, hast du vielleicht auch noch mitbekommen, der war so ein großer oder schwerer
Bär,
Mann, so ein richtiger Bär. Und der hat eigentlich das Ganze gemanagt, weil er konnte ja alle Sprachen.
Ja. Das macht übrigens Patrick Lang, sein Sohn, jetzt immer.
Ja. Ja. Und dann haben die da Fragen gestellt und dann hat er das übersetzt, oder? Mich gefragt und dann habe ich wieder meinen Trainer angeschaut. Ich habe gesagt, was fragen denn die da? Oder? Und sie zum Beispiel gefragt, wie ist der Schnee? Dann schaue ich den so an und sage, ja, weiß, oder? Also ich war so drin, da der große Bär, da mein Trainer, oder? Ja. Der war auch nicht so groß. Aha. Wir sind so da gesessen und dann haben die Journalisten gesagt, was sagt jetzt die, oder? Die wollten ja wissen, wie ist die Beschaffenheit? Das habe ich doch gar nicht gemerkt. Da habe ich gesagt, der ist weiß, oder?
Ja.
Warum haben sie gewonnen? Ja, weil die anderen längsamer waren.
Ja.
Weißt, einfach so ganz banal, wie ein kindliches Kind dazu mal. Also heute mit 17 sind die weiter als ich war, oder? Das ist klar. Und die waren perplex, oder? Die mussten mir alles aus der Nase rausziehen.
Ja.
Ich habe nicht viel gesagt, einfach so ganz knapp so was
ganz
ist.
Ganz knapp geantwortet. Ja.
Im Fernsehen, im ZDF haben sie mich gefragt, ja warum, was trainieren Sie dann? Ich sage, ja, jeden Tag ungefähr eine Stunde, da gehe ich laufen, manchmal mache ich Gymnastik und ja, halt so, was man so macht, oder? Und dann hat er mich gefragt, ja, fahren Sie dann auch Rad? Dann habe ich gelacht, habe ich so, weißt du, so ein bisschen verschmitzt, habe ich dann runtergeschaut, ein bisschen verschmitzt gelächelt. Dann sagt er, ja, warum? Wieso sich so, ja, bei mir kann man nicht Fahrrad fahren. Wir haben keine geteerte Straße, wir gehen nur hoch oder runter. Ich habe kein Fahrrad. Nein, ich gehe alles zu Fuß. Immer so. Also, die wussten nicht, oder? Heute erzählst du, wie viel Kraft viele Stunden du arbeitest. Ja. Ich habe einfach so.
Also, Medienschulung hattet ihr keine im Vorfeld, oder? So wie also das heute gang und gäbe.
Nein, das haben wir nicht gehabt. Die haben uns nur gesagt, das haben sie uns noch gesagt, passt einfach auf. Weil ich war ja da schon im Weltcup vorne mit, also vorne nicht ganz vorderst, aber war ich schon, eigentlich für die Schweizer Medien war ich schon bekannt, oder? Und, aber da sind immer die gleichen Journalisten Fragen gekommen und dann kennst du die und dann wirst du auch ein bisschen offener, aber da war natürlich eine Meute da. Und da hat man uns gesagt, sag einfach nicht zu viel, wenn du zu viel sagst, dann wird das vielleicht anders interpretiert, dass du das sagen willst. Ja. Darum habe ich gedacht, ja, das sage ich ganz kurz, oder?
Und dann hast du nachgedoppelt mit Gold im Riesenslalom. Und dann hat dasselbe nochmals begonnen.
Da war zuerst waren die Herren abfahren, die haben dann auch gewonnen. Und nach zwei Tagen war der Riesenslalom. Da war es ja ganz schräg. Also heute würde man keine Rennen mehr fahren. Da hat es gestürmt und geschneit. Und du hast vielleicht zwei Tore gesehen. War die Abfahrt, war der Riesenslalom. Und ich hatte vor dem Start, da war der, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, Heini, der hat das Sportgeschäft in Laax. Meini Briegels.
Ja, ich weiß also, wer. Ja.
Und der hat den HD Läppli ausgemacht. Also hundertprozentig, das war so HD Läppli, das war so eine Sendung von in der Schweiz. Der hat ein Soldat ausgemacht, der vielleicht nicht ganz so Aha. auf der Kasse ist, ja. oder? Und dann hat er auf Baslerdeutsch und dann hat er den ausgemacht.
Ja, so richtig imitiert.
Ja, ja. Und wir haben gelacht, oder?
Am Start.
Am Start ja. gelacht, oder? Und die anderen, die wurden richtig böse, weil wir einfach gelacht haben.
Ja.
Und die wollten sich ja konzentrieren, Aha. oder? Und dann bin ich, das weiß ich noch, bin ich in diese Start hinein, da war so wie ein Zelt, bin ich da rein und dann ist er vorne mhm. rumgekommen, da war noch so ein Psycho.
Ja, die große Uhr.
Die große ja. Uhr, wo tick, oder? 10 ja. und dann 5, 4, 3. Und bei 10 hat er immer noch Witze gemacht, nicht immer noch gelacht. Und der Trainer hat gesagt, jetzt konzentrier dich doch einmal. Und dann habe ich gesagt, ja, das geht schon, ich fahre nachher schon, keine Angst. Und der hat da, und bei 5 hat er dann aufgehört und gesagt, mach's gut, oder? Und dann bin ich raus und nicht viel gesehen. Mhm. Und durchs Ziel, ich habe gewusst, das ist ein lange, vom letzten Tor ins Ziel ist ein bisschen lange, da habe ich noch Schlittschuhschritte gemacht und die anderen waren dann schon vor mir unten und da hatte ich wieder Bestzeit. Das war für mich, haben die mir gratuliert und ich danke, ja, super, aber weißt du, die Umgebung mhm. war natürlich ganz anders als jetzt. Mhm. Da waren nicht so viele Leute da. Also schon, die Japaner waren schon da, aber die mhm. sind ja nicht nahbar, oder? Ja. Und von Europa waren nicht so viele Leute dort. Und mhm. ich war da so irgendwie wie fremd.
Ja.
Und ich habe mich nicht getraut, weißt du, die Hände hochzureißen und irgendwie so zu... Ich war zu timid vielleicht.
Ja.
Ja. Auf jeden Fall... war dann dort eine kleine Zeremonie und aber an die Verleihung von den Medaillen mhm. weiß ich gar nichts mehr. Ich weiß, dass wir irgendwo in eine Eiskunsthalle gehen mussten, aber wie genau und wo genau, keine Ahnung. Mhm. Also du siehst, ich habe keine Erinnerung an diese Sachen, wo sich eigentlich die meisten erinnern.
Mhm. Und die Momente, die ja. bei den anderen im Hirn bleiben. Ja. Du hast gesagt, du bist hin als kleines Mädchen, du bist zurückgekommen und man hat erwartet, du bist jetzt ein Star. War das schwierig?
Sehr schwierig. Das war für mich das Schwierigste. Dass ich jetzt zurückkomme und jede Handlung, die ich mache, alles, was ich wird kommentiert, mhm. wird als gut oder als schlecht bewertet.
Mhm.
Oder? Und vorher war ich eigentlich in niemands Munde, mhm. oder? Ich konnte machen, unbeschwert, konnte machen, wie ich wollte. Und jetzt komme ich nach Hause. Ich komme nach einer langen Reise nach Hause. Ich habe einen Kaugummi im Mund. Der Präsident, der spricht da vorne. Und wir haben einen großen Empfang in Zürich. Mhm. Und da spricht er. Und ich kaue halt an dem Kaugummi, weil ich sonst eingeschlafen werde.
Ja.
Und der Kameramann geht groß auf mich, oder? Und ich mhm. öffne so. Oder? Mhm. Dann nachher... war ich dann, die Leute haben sich geärgert, die weiß nicht, wie man sich benimmt. Das macht man doch nicht, wenn der Präsident von der mhm. Schweiz spricht. Dann ist man doch dort und ist seriös. Und das war mir, verstehst du, ich kannte das nicht. Mhm. Und das war natürlich, da war ich in jeder Munde. Aber an und für sich... bin ich zurückgekommen, dann musste ich noch in die Schweizer Meisterschaft und dann zurück. Und es war mir eigentlich egal.
Mhm.
Weil in der Familie, da war ich die gleiche, wie ich mhm. gegangen war, oder? Mhm. Ich habe drei Brüder, und eine Schwester, ich war ja. die Maite und ich musste machen wie vorher,
mhm.
helfen, putzen, mhm. und abwaschen und was halt so ja. Tagesbedarf war.
Ja.
Und war gar kein Star, oder?
Mhm.
Und somit war es mir eigentlich gleich, was die anderen
so
Leute
denken. So bliebst du
geerdet? Ja, das war für mich sehr wichtig, ja.
Aber du hattest dauerhaft Medienanfragen, nehme ich an, oder?
Ja, ich hatte viel. Und meine Eltern, die hatten ein bisschen Angst, dass ich da ein bisschen abfliege.
Aha.
Und, aber das war nicht der Fall, weil ich habe das nicht gerne gemacht.
Mhm.
Ich war nicht so ein, ich ging nicht auf Feste, ganz wenig, nur an kleine Orte, wo überschaubar waren, weil das andere hat mich nicht interessiert. Und das war eigentlich für mich gut.
Das war sonst zu unangenehm, wenn es so groß
war. Für mich war viel, ja, mittendrin zu stehen, weißt du, und sich da zu bewegen und reden und Antwort stehen und über Sachen diskutieren, wo ich einfach noch nicht so weit, ich war nicht so weit.
Mhm. nicht irgendwie, du hattest den Wunsch, Ski zu fahren, aber nicht berühmt zu werden.
Ja, ja. Also meine
einfach das zu tun, was du liebst.
Meine Leidenschaft war Skifahren, das war sie.
Ja.
Oder? Ich bin als Kind hier Ski gefahren und bin hochgelaufen und wieder runtergefahren. Und da hat dazu mal das Skibillett 16 Rappen gekostet. Da habe ich von den Leuten das Geld bekommen, dass ich wieder da runterfahre, weil ich habe so einen Zopf, oder? So zwei Zöpfe. Und haben sie gesagt, ja, du musst wieder daherkommen, fahr so einen Käse hoch, oder? Aha. Und das hat mir gefallen. Das war für mich die Sensation.
Ja.
Und nicht da von Leuten.
Das war die unangenehme Begleiterscheinung.
Ja. Für mich in dem Moment ganz sicher. Da, später habe ich mich dann schon gestikulieren können.
Wie lange bist du danach noch gefahren? Wann bist du zurückgetreten?
81.
81.
Früher 81.
Also nochmals 9 Jahre drauf.
Ja.
Wie war das?
Ja, es hat natürlich auf und ab. Man hat mir, wir mussten die Ski wechseln, ein Bernadette Zurbrück und ich. Wir durften nicht mehr unsere Rossignol-Ski fahren.
Warum?
Weil quasi Rossignol hat kein Geld mehr für uns.
Mhm.
Nur noch für die Herren. Es waren über 7 oder 8 Herren, die Rossignol gefahren sind. Wir durften nicht mehr. Ich musste Ski wechseln. Ich hatte Mühe, Ski zu finden, die gleich waren wie die Rossignol. Weil Rossignol war dazu mal führend, wie jetzt auch, für die Frauen einfach zum Fahren. Und du musst die schnellen Ski abgeben, das war nicht so einfach.
Mhm.
Und nachher bin ich auf Spalding und da hatte ich lange, bis ich die Resultate eigentlich bestätigen konnte. Das war für mich nicht so einfach. Ich bin gut gefahren, ich bin Zweite, Dritte, Fünfte, ich war immer dabei. Aber keinen Sieg. Erst wieder vor Olympischen Spiele Innsbruck habe ich dann die Abfahrt gewonnen. Die Vor-Olympia-Abfahrt habe ich gewonnen und in der Olympiade war ich dann krank.
Mhm.
Hatte ich Fieber und war krank. Und dann habe ich dann die Ski gewechselt und bin dann auf Blizzard und dann ist wieder hochgegangen. Dann habe ich noch den Gesamtweltcup, Riesenslalom und Abfahrt gewonnen. Also Super-G hatten wir nicht.
Kann mich noch erinnern, Blizzard, ja.
Ja.
Ja. In jungen Jahren hatte ich in so einem Foto von Maite Nadig an der Wand mit Blitzer.
Ja.
Ja, das kann ich mich noch erinnern.
Ja.
Du bist zurückgetreten an 81. Wie war das?
Es war nicht. Ich bin nicht zurückgetreten, weil ich nicht mehr gern Ski fahre, sondern das drumherum war schwierig für mich. Ich war natürlich nicht eine einfache Person, das gebe ich ehrlich zu. Ich wollte immer Gerechtigkeit. Ich habe mich viel eingesetzt für Gerechtigkeit und ich habe gemerkt, dass vieles nicht so geht, wie es gehen sollte. Ich hatte mit meinen Trainern nicht immer das beste Einvernehmen und mein Servicemann war auch nicht so ein, obwohl er sehr schnelle Ski machen konnte, aber er war nicht so mein Kollege mehr. Und da habe ich gedacht, ich habe den Gesamtweltcup gewonnen, ich habe die Abfahrt zweimal gewonnen, ich habe Olympiasiege, ich habe eine Bronzemedaille. Was will ich mich jetzt noch weiter da drin bewegen? Und es ist eigentlich nicht so, dass es dir passt. Dann zuerst wollte ich eigentlich den Servicemann wechseln, das ging nicht, das hat die Firma nicht, wollte die Firma nicht. Und dann habe ich gedacht, ja gut, das nützt nichts, oder? Wenn ich mich dann täglich gegen viele stemmen muss und meine Energie nicht dort behalten kann, wo sie eigentlich sein sollte, dann geht das nicht. Und dann habe ich aufgehört und bin dann, da habe ich ein Sportgeschäft mit meinem Bruder aufgemacht, plus eine Skirennschule. Und habe dann junge Leute, die zu wenig trainieren konnten, die sind dann so zu mir gekommen. Ich habe Sommercamps gemacht, Herbstcamps und im Winter war ich da. Habe aber schnell mal gemerkt, dass es vom Reisen her natürlich nicht mehr das ist, das Weitergeben. Ich wollte schon weitergeben, wie ich das empfunden habe, selber empfunden habe, das Skifahren. Aber nachher hat mich die IKB, wo du in die Schule gegangen bist, die hat mich dann angefragt, ob ich nicht Trainer sein möchte. Mein Bruder hat das eingefädelt, Theo. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich kann das mal probieren. Und da waren ja, warst du und dann waren noch zwei andere von Liechtenstein dabei. Und dann hat mich dann der Präsident gefragt, ob ich nicht den Nachwuchs von Liechtenstein trainieren wollte. Dann habe ich dann den Trainerlehrgang noch fertig gemacht. Und dann bin ich dann zu euch gekommen. Das war dann wieder ein Schritt, wo ich sagen muss, war super, war streng für mich, weil ich musste viel alleine machen, das weißt du, ich habe nicht viele Helfer gehabt. Und die, die oben waren, die haben, sind immer zu uns gekommen und haben gesagt, ja, Maite, du hast noch viel Arbeit, es ist noch viel Arbeit, aber gearbeitet haben sie nicht. Und das war sicher sehr schwierig, aber es hat mir viel geholfen, weil ich musste mich durchsetzen als Frau, ich war die erste Frau.
Ja.
Und das war nicht so einfach in dem Moment. Aber es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, der Trainerjob hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit den Athleten zu arbeiten, etwas weiterzubringen, eine Struktur hineinzubringen, zu sagen, du musst, wenn du weiterkommen willst, musst du ständig an dem arbeiten. Das muss in deinem Hinterkopf immer dabei sein. Sonst kommst du nicht weiter. Das war eigentlich das, was ich immer, was ich selber auch gemacht habe. Ich habe Skifahren war für mich diese Leidenschaft, wo ich immer an diese Leidenschaft gedacht habe. Und ich habe mir einfach vorgestellt, wenn du das nicht hast, also wenn du keine Leidenschaft dabei hast, kannst du nicht Skirennen gewinnen.
Also du hast nicht nur die Technik, sondern auch Werte vermittelt.
Ja, ja. Ja, das wollte ich. Ja, das wollte ich auch. Weil ich habe gemerkt, dass die jungen Leute nicht so fokussiert waren wie wir. Weil wir hatten natürlich nichts.
Ja, keine Ablenkung.
Also wo ich jung war, ich habe Skifahren, hier konntest du Skifahren im Winter, sonst nichts. Oder? Und ich bin in die Schule gegangen und Ski gefahren. Und das war schon bei dir so, du hattest viel mehr Möglichkeiten.
Ja, ja.
Und dann musste ich euch beibringen, zu fokussiert zu bleiben. Und daran zu arbeiten und auch an der Technik. Ich weiß am Anfang, wie ihr Ski gefahren seid. Ich habe gedacht, wo bin ich hier gelandet? Ihr habt einen Vortrainer gehabt, ihr habt die Knie so in die andere Kniekehle hineingedrückt. Ja. Weißt du, so ganz verknurzt.
Ja.
Ich habe gedacht, was ist das? Kein Bogen fertig, alles nur so. Wo bin ich hier?
ich wollte dich noch fragen, wie war das damals, als du auf mich getroffen
also
bist?
Also das Erste, das sage ich dir, der erste Eindruck. Ich bin mit einem Subaru, das weiß ich noch. Subaru habt ihr gehabt.
Ja.
Bin ich in Balzers angekommen, habe hinten das Gepäck rein von Achim, Dani. Und dann bist du hereingekommen. Hinten rein. Und dann war noch der Konrad Schädler war
ja, genau.
dabei. Das war die erste, da bin ich das erste Mal mit euch ans Training gefahren. Ja. Und dann warst du heiser. Dann habe ich gesagt, Marco, warum bist du heiser? Ja, ich war gestern noch im Roxy. Dann habe ich gesagt, was war Roxy? Ich habe ja das nicht gekannt. Dann haben die anderen gesagt, ja, weißt du, das ist eine Bar. Dann habe ich gesagt, ja, aber du bist noch nicht 16. Was machst du im Roxy? Ja, meine Mutter hat mich mitgenommen, weil ich bin so groß, ich kann überall reingehen. Das war meine erste Begegnung. Da habe ich gedacht, mol, da bin ich schön in eine Dings hineingegangen. Ja. Nein, das war, aber sonst, eigentlich war alles gut. Du warst eigentlich nicht so, die anderen waren auffallender als du.
Schon?
Ja.
Echt? Ich habe immer gedacht, ich bin der Paradiesvogel.
Ja, schon Paradiesvogel, aber nicht im Sinne, wie soll ich jetzt sagen, dass du, die anderen wollten schon mehr als du. Du warst am Anfang eigentlich dabei. Mhm. Ich glaube, deine Mutter hat Freude gehabt, dass du Ski gefahren bist.
Ja, ich hatte auch Freude. Vielleicht nicht den großen Trainingsehrgeiz.
Nein, den hattest du nicht. Das hattest du nicht. Mhm. Und du wolltest dich auch nicht aufdrängen.
Nein.
Du warst schon der Paradiesvogel. Mhm. Also du warst schon auffällig neben dem Geschehen. Aber im Geschehen warst du eigentlich nicht so auffällig. Mhm. Es hat dann irgendwann, ich weiß, wir waren dann in der Junioren-WM, weißt du das noch, in Madonna, die Campiglio. Ja. Da war ein Riesenslalom, ja, da hat so Hügel drin gehabt, oder? Ja. Ich war, glaube ich, im oberen Teil und deine Eltern waren dort. Und dann bin ich gekommen und habe gesagt, ja, dann warst du nicht so schnell. Mhm. Und du bist hinten, hinter einem, in einem Loch hinten, bist du, glaube ich, gestürzt.
Ja, genau, bin ausgeschieden.
Und dann bist, nein, du bist nicht ausgeschieden, du bist aufgestanden, weitergefahren. Aha. Und dann hat deine Mutter zu mir gesagt, ja, die schießen nicht. Der ist so langsam ins Ziel gekommen, habe ich gesagt. Ja, er ist auch gestürzt. Sie sagt, was, der ist gar nicht. Das war lustig. Das war lustig. Aber nachher hast du dann den Knopf aufgemacht, muss ich sagen.
Irgendwann kam der Ehrgeiz.
Ich habe gedacht, eigentlich wärst du eher so auf der Abfahrt, früher schon auf der Abfahrt. Schon Riesensalm, ja, ja. Aber früher auf der Abfahrt als
du als weißt gewohnt. Ja, ich bin früh gestürzt, ich habe den Arm gebrochen und dann war die Abfahrt für das erste Mal auf die Seite geschoben.
Ja, aber ja.
Weißt du auch, dass wenn ich gefragt werde wegen meiner Karriere, dass ich immer sage, den größten Dank geht immer an dich.
Nein, ich habe das nur, du hast ein Buch geschrieben und im Buch habe ich da das gelesen, dass du eigentlich die Disziplin.
Ja, die Werte.
Der hast du bei mir, ja.
Ja, und deshalb komme ich auf diese Werte. Ja, Technik ist eines, da kann jemand anders mir auch beibringen. Aber die Werte, die ich gelernt habe für den Spitzensport und eigentlich mich ein gewisses Maß auch erzogen hat, zu Anstand und Disziplin und Ehrgeiz und halt eben die Werte. Weil, ja, ich liebe mein Elternhaus und alles, aber da, ja, ich wurde halt auch als kleiner Prinz erzogen und du hast mir da mitgegeben, was man tun muss, um im Sport erfolgreich zu sein.
Das freut mich. Ja. Das freut mich, dass ich das fertig gebracht habe.
Hast du, ja.
Ja, aber ich glaube,
also meine Karriere würde es nicht geben ohne dich.
Das kannst du nicht so sagen.
Ich bin überzeugt davon.
Ich denke, ich habe sicher, das stimmt, ich habe immer geschaut, dass ihr anständig seid, dass wir das schätzen, was wir machen können. Ich glaube, das habe ich sicher und dass es eben Disziplin braucht, dass du weiterkommst. Und wir haben hart trainiert. Also ich denke, wir sind viel, ich war viel in dem Liechtenstein, ich war auch im Sommer viel im Liechtenstein, habe Kondition, alles. Ich weiß, die Radrennen, die wir gemacht haben und die, ja, alles so. Und, aber es war immer mit Spaß dabei. Es war schon hart, aber es war Spaß dabei.
Ja.
Und ich glaube, ihr musstet schon ab und zu an eure Grenzen gehen, aber es war schon viel so. Mit Spaß. Mhm. Und ich glaube, das ist mir gelungen. Mhm. Und das wollte ich auch. Ja. Also ich wollte nicht aus jedem einen Weltmeister machen. Mhm. Aber was ich wollte, ist, dass er seine Möglichkeiten, die er hat, dass er die wirklich ausschöpft. Und nicht, weil er jetzt faul ist oder weil ihm jetzt etwas anderes besser gefällt. Er musste an diese Leistungsgrenze kommen. Das wollte ich. Mhm. Das wollte ich zeigen.
Und ob es für einen Sieg reicht oder nicht, das war dann sekundär.
Das war für mich sekundär. Das war immer sekundär. Ich bin lieber, also ich habe immer mit denen gearbeitet, wo ich gesehen habe, da muss noch etwas dazukommen. Mhm. Die gewonnen haben, die haben ja gewonnen. Mhm. Also die brauchten mich nicht mehr gleich. Mhm. Das war eigentlich meine Einstellung. Das war eigentlich für einen Trainer nicht normal. Der Trainer geht ja eigentlich eher mit denen, die weiterkommen.
Aber du hast dann mit Markus Foser einen Weltcup-Sieg gefeiert. Mit meinem Nachbar.
Ja, das war das Stärkste. Das war das Stärkste. Da waren wir ja auch ein bisschen verrufen im Verband, weil ich war ja bis dazu mal war ich ja eigentlich Chefin.
Ja.
Und dann ist Bowen gekommen und hat vieles an sich gerissen. Mhm. Und dann hat man gedacht, der bringt die Erfolge. Mhm. Und dann habe ich das Mandat abgelegt und habe gesagt, ich kümmere mich nur noch um die Abfahrt. Mhm. Und dann hat er Gröden gewonnen mit Nummer 66, das war ja legendär.
Nach wie vor Weltrekord.
Und dort haben wir aber wir mussten auch wieder viel arbeiten. Aber das ist egal, es war schön. Mhm. Und da gewinnt er und dann war der Dings, Abfahrt kann man schnell mal gewinnen.
Aber unterm Strich, von all den Athleten, die du in der Zeit in Liechtenstein trainiert hast, haben drei, das heißt Foser, ich und Achim Vogt, Weltcuprennen gewonnen.
Ja.
Mann.
Ja, das war...
Hallo?
Aber von dem redet man nicht. Weißt du, ich war nicht dabei. Ich war nur beim Foser dabei, wo er gewonnen hat.
Ja, aber die ganze Arbeit zuvor mit Achim Vogt und mit mir, das hast du gemacht.
Ja, ja, logisch. Aber das wird nicht hochgestrichen.
Du meinst, das nur wer in dem Moment, wo der Sieg passiert, wer ja dann dasteht?
Ich meine, ich habe ja nachher auch geschaut, dass ihr mit den Schweizer trainieren könnt. Ja. Das ist auf meinem Ding gewachsen, weil ich gewusst habe, dass jetzt vieles schlecht wird, oder? Wenn ich weggehe, weil es wird niemand mehr kommen, der das macht, was ich gemacht habe, da ständig da ist und arbeitet. Aber ich habe das gern gemacht. Ich muss noch mal sagen, ich verdanke dem Skiverband Liechtenstein verdanke ich sehr vieles, weil ich habe alles von der Pike auf gelernt wieder. Ich habe gewusst, wie es geht, aber ich habe das dort gelernt mit euch. Und ihr wart eigentlich Versuchskaninchen. Es hat ja niemand gedacht, dass das geht, oder? Dass eine Frau das machen kann. Das muss man schon sagen. Wo ich an das erste FIS-Rennen gekommen bin als Trainerin, haben die alle schief geraucht und haben gesagt, ja, was willst denn du da? Meinst du, weil du Olympiasieger, das waren die Worte. Echt? Weil du Olympiasiegerin bist, kannst du denn da, willst du da Trainerin sein? Das weiß ich schon.
Also du warst die Vorreiterin.
Ich war schon die Vorreiterin. Aber es war lustig. Ich habe viele schöne Erinnerungen an Liechtenstein habe ich. Auch schwierige, das ist klar. Es gehört dazu. Aber die anderen, die überragen alles.
Und die bei schwierigen Momenten war das eher auf die Zähne beißen oder irgendwie aussitzen? Ja,
also du gehst manchmal natürlich am Limit. Also körperlich war manchmal schon am Limit. Weil ich bin jeden Tag nach Malbun gefahren. Ja. Im Winter war ich jeden Tag und sonst sind wir an Rennen gefahren. Und ich hatte die Verantwortung. Also da gehst du schon manchmal am Zahnfleisch. Und du musst dann, oder? Du bist ja vorne dran, du möchtest ja, dass es weitergeht und du willst liefern. Und das war nicht einfach, aber ich habe mich immer wieder, durch die Schritte, die ihr gemacht habt, hat das mich immer wieder bestätigt. Ich weiß, ich habe viel mit meinem Bruder, der näher ist, als Theo war ja viel unterwegs. Mit Thomas habe ich viel darüber diskutiert, habe gesagt, warum klappt das nicht? Warum können die nicht? Weil die fahren so gut. Warum können die nicht gewinnen? Wo fehlt es noch? Ich war immer auf der Suche. Ich habe viel Videos oder habe viel mir überlegt, was soll ich jetzt machen, dass die vielleicht noch ein bisschen mehr aus sich rauskommen. Weil es ist nur ein kleines Stück, was nicht geht. Achim hat nachher gewonnen.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, jetzt ist er so weit gekommen. Irgendetwas hat ihm jetzt noch gefehlt, oder? Und das war eigentlich... Das war für mich schon die Herausforderung, das zu machen. Und nachher in der Schweiz, das war dann eigentlich nicht mehr so schwierig, weil da hast du viel mehr Leute um dich rum, du musst nicht mehr alles selber machen. Du
konntest viel delegieren.
Ja, konntest delegieren, wobei delegieren war nicht meine Stärke.
Du hältst das lieber zusammen bei
nein,
dir.
Ja, nein, ich bin jemand, der gerne am Athleten selber arbeitet. Und ich probiere dann, ihn zu kennen, oder? Ich meine, ich konnte mit dir nicht gleich wie mit Achim oder mit Dani oder so arbeiten.
Ja.
Ich musste ja mit jedem separat, oder? Ich musste es ja jeden selber ergreifen und schauen. Ich habe deine Mutter gekannt, ich habe gewusst, wie du aufgewachsen bist. Weißt du, dann kannst du dir ein Bild machen. Das ist, glaube ich, das war das Wichtigste für mich, dass ich dann richtig geschalten habe und richtig eingestuft habe und dich irgendwo gekitzelt habe, dass du dann so weit kommst.
Und das war in der Schweiz nicht mehr so?
Doch, ich habe jede zu Hause besucht, dass ich wusste, wo sie ist, weil ich habe gewusst, das ist das Wichtigste.
Ja, dass du sie menschlich mit dem Hintergrund verstehst.
Dass ich menschlich die Leute kenne, die Mädchen kenne. Ich bin dann ja zu den Mädchen gekommen, von den Burschen zu den Mädchen. Und das ist eine Umstellung. Das war auch für mich eine Umstellung. Ja, es ist schwierig. Am Anfang haben sie gesagt, ich weiß noch, in Sölden, da bist du doch über dem, da war doch da der Skilift, jetzt ist er nicht mehr, jetzt ist ja eine Gundelbahn, wo du hochgeht. Da war ja ein Skilift dort. Und dort haben sie doch eine für die Maschine so ein Loch gemacht, wo du dann in der Abfahrt drüber gesprungen bist.
Ja.
Und da bin ich mit den Mädchen dorthin gekommen und habe gesagt, das ist ganz leicht, da fahren wir oben runter, das Loch sieht ihr gar nicht, da springen wir einfach rüber und dann geht das runter. Und dann habe ich gesagt, willst du uns töten? Weißt du, es war, da stehst du mal vor den Leuten und dann sagt dir eine, ja, willst du uns töten, wenn wir da runterfliegen? Dann habe ich gesagt, ich fliege nicht da runter. Dann habe ich eine gewusst, die recht frech war, die Berto, habe ich gesagt, jetzt gehst du da hoch und jetzt fährst du da runter und dann musst du nur die Füße ein bisschen anziehen, dann fliegst du da rüber. Und die ist da hochgegangen, die war überzeugt, dass sie das kann und ist da rübergefahren und hat gesagt, das ist gar nichts, du merkst gar nicht, dass du in der Luft bist. Und dann war das, weißt du, alles das wieder erarbeiten, das Neue wieder erarbeiten, das war spannend, war aber auch wieder schwierig, oder? Dass ich wieder auf den Grund gehe, wo ich hingehöre, was ich machen muss, aber das war auch schön. Aber ich glaube, den ersten Teil Liechtenstein war eigentlich für mich das Entscheidende, dass ich weitergemacht habe.
Lehrreicher.
Ja.
Coachst du heute noch?
Nein.
Hast du das aufgegeben?
Irgendwann? Das habe ich aufgegeben. Ich Wann? Habe im 18 bin ich 64 geworden, habe ich gesagt, so und jetzt.
Jetzt reicht's.
Jetzt reicht für mich. Jetzt mache ich nicht mehr. Es war eine schöne Zeit, also ich würde das wieder machen. Ich würde das schon wieder machen und ich hätte das auch weitergemacht, aber am Schluss war es wieder Knochenarbeit. Und dann habe ich gesagt, nein. Und jetzt denke ich auch, wenn ich so die Jungs, die Mädchen anschaue, bin ich, glaube ich, zu weit weg. Weißt du, altersmäßig, distanzmäßig, was ich empfinde als Spitzensportler, das ist heute ganz anders.
Du sprichst von Werten?
Ja. Und diese Werte, ich denke halt, der Sprung zwischen meiner Jugend und der Jugend jetzt ist natürlich total anders. Wir haben alles erarbeiten müssen, wir haben uns das absparen müssen. Das ist heute nicht mehr so. Man hat das. Man kann nehmen, oder?
Ja.
Und das braucht eine andere...
Also eine Konsumhaltung.
Ja, haben wir jetzt, oder? Und das braucht eine andere Gabe als die, die ich gehabt habe.
Also du meinst, du würdest nicht mehr durchdringen?
Ja, ich war ja jemand, das hast du ja selber erlebt, ich war jemand, der hingearbeitet hat und strikte etwas verlangt hat.
Ja,
oder?
Gefordert.
Gefordert und gesagt hat, so kommen wir dorthin. Und wenn ich jetzt merke jetzt, dass wenn du heute forderst, dann ist es sehr oft, empfinden die das überfordern. Und da hätte ich Das könnte ich nicht. Da hätte ich unheimlich Mühe, weil die Leute wissen nicht, was sie eigentlich alles machen könnten, auch wie sie sich selber fordern können. Und da denke ich, wir sind viel zu labil, viel zu wenig, wir können uns viel zu wenig kitzeln, noch herausfordern, noch mehr. Es gibt schon viele, die das können. Es gibt solche, aber es gibt weniger. Also der große Teil, der sieht sich schon als Weltcup-Sieger, bevor er überhaupt angefangen
hat. Wir beide wissen, der Weg ist nicht so einfach.
Ja, nein.
Da muss man Grenzen überwinden.
Und vor allem finde ich jetzt, also wenn ich das vergleiche, wenn ich das jetzt, ist es ja noch durch eben diese Maßnahmen, wie du dorthin kommst, viel schwieriger.
Ja.
Weil du musst Weltcup-Punkte haben, dass du dann immer dort sein kannst.
Ja.
Und dass du Weltcup-Punkte hast, musst du unter die ersten 30 kommen. Ja, du startest aber weiterhin.
Ja.
Und das finde ich, eigentlich hat man gewisse Sachen erschwert. Und gewisse Sachen hat man erleichtert, also das Material, all das ist ja eigentlich einfacher geworden. Das ist einfacher zum Fahren, nicht zum Schnellfahren, aber einfacher zum Fahren. Aber die Möglichkeit, dorthin zu kommen, finde ich absolut nicht, wie soll ich jetzt, sportgerecht. Weil du auf der einen Seite haben die Älteren, die schon da drin sind, oder die, die so da drin sind, die haben eigentlich ein Privileg gegenüber denen, die noch nicht drin sind.
Ja.
Und das System gefällt mir gar nicht. Mhm. Aber das kannst du nicht, ich habe das schon mal angesprochen, das kannst du, glaube ich, nicht ändern. Mhm.
Musstest du Schwere in deiner Karriere oder in deiner auch Karriere als Coach oder als Mensch grundsätzlich, musstest du einige schwere Niederlagen ertragen oder einstecken?
Eigentlich als Coach weniger, mhm. weil ich war nicht so, dass ich gedacht habe, ich habe einen Olympiasieger bei mir. Mhm. Und ich habe mich auch nicht durch das definiert. Ich habe gewusst, was ich machen muss, dass wir besser werden. Und mhm. ich glaube, an allen Orten, wo ich Trainer war, habe ich die Leute weitergebracht. Und habe mhm. gute Leute herausgebracht.
Hast du, ja.
Wo ich gescheitert bin, wo ich sträflich gescheitert bin, das ist, als ich den Chefjob übernommen habe. Mhm. Eigentlich wollte ich das nicht.
In der Schweiz?
Ja.
Ja.
Eigentlich wollte ich das nicht. Aha. Gut, in Liechtenstein, weißt du, das ist ein kleiner Verband.
Das ist wie ein Regionalverband.
Ja, aber ja. Da kannst du anders arbeiten. Mhm. In der Schweiz ist das schon ein bisschen anders. Und ich bin gekommen, habe gesagt, wir müssen arbeiten. Mhm. Ich habe nicht eine PowerPoint-Vorstellung gemacht, sondern mhm. ich habe gesagt, es geht nur über die Arbeit, mhm. weil ich das gewusst habe, es geht nur über die mhm. Arbeit. Und da haben viele gesagt, ja, die bringt nichts Neues, die ist nicht, die ist nicht dem Neuesten angepasst und mhm. so. Aber ich habe ja vorher gearbeitet. Ja. Ich weiß ja, was in dieser Mannschaft steckte oder ja. nicht. Und ich habe gesagt, es geht 3 Jahre. Vorher mhm. habe ich keinen Erfolg da. Und ich habe ja einen 3-Jahres-Vertrag gemacht. Mhm. Und dann haben so gewisse Umstände waren dann schlecht. Ich, wie du mich kennst, habe ich das nie an die große Glocke gehängt. Mhm. Ich habe nie gesagt, warum es nicht so gut läuft. Weil ich habe immer gedacht, die Fahrerin musst du decken, du musst vorne hinstehen, mhm. du musst nicht erklären Sachen, die vielleicht jemand anderen angreift, mhm. sondern du musst schauen, dass die Mannschaft zusammenbleibt und dass wir da arbeiten können. Ich habe aber gemerkt, dass innerhalb des Trainerteams, dass es da auch nicht so gut lief und ich habe mhm. Sitzungen gemacht, ich habe probiert, mit denen zu sprechen, aber du weißt ja, vorne ist so und hinten ist so.
Ja, ja.
Und dann waren die Erfolge nicht so da und dann musste ich gehen und da habe ich schon ein bisschen, mhm. das war schon die größte Niederlage, die ich, und vor allem war das eine Niederlage, weil ich bin eine Frau. Mhm. Man hat natürlich mehr darauf geschaut als bei anderen und mein Name, den ich mir eigentlich gut aufgebaut habe, hat dann sicher Zoll zahlen müssen. Mhm. Und man hat mich, glaube ich, dann so irgendwie wie abgeschrieben, wobei ich wollte eigentlich ein Jahr früher aufhören. Mhm. Ich wollte dann zurückgehen in den Regionalverband, weil ich gedacht habe, ich war jetzt da oben, ich habe das gemacht, ich bin eigentlich der Trainer, ich bin nicht der Chef. Man musste diese Lösung, wollte man so machen, man ist mhm. an mich getreten, hat gesagt, wir haben niemand anders, würdest du das machen und so. Und dann habe ich aber Bedingungen gestellt, die Bedingungen sind sie eingegangen und am Schluss, nach einem Jahr ist es nicht so gelaufen, wie man das gerne gehabt. Ich hätte das auch gerne anders gehabt, ja, ja. wobei angefangen haben wir sehr gut,
ja.
aber stark nachgelassen, sagen wir mal so. Und dann haben die mit mir eigentlich zusammenarbeiten mussten, haben eigentlich nicht mit mir gearbeitet. Es Aha. hat schon solche gegeben, die gearbeitet haben, aber es hat andere gegeben, die dann so ganz massiv von der Seite her reingedrängt. Mhm. Und da habe ich gewusst, ich habe schon Mitte Jahr gewusst, dass es dann weggeht. Mhm. Aber das war schon die größte Niederlage.
Learnings aus dem?
Ja, wenn ich jünger gewesen wäre, hätte ich, und mein Bruder hat mir das immer gesagt, du musst endlich Klartext reden. Mir hat auch Journalisten haben mir gesagt, Maite, wir wissen, wo es happert. Mhm. Sag doch endlich mal. Und dann habe ich gesagt, das, Das kann ich nicht, das darf ich nicht, weil dann ist es eine Entschuldigung und ich will ich will mich nicht rausreden aus dieser Sache. Also ich kann dir ein Beispiel sagen. Die zwei wirklich gute Fahrerinnen, die waren auf Salomon.
Ja.
Und die haben die Ski, wo sie das Jahr zuvor gefahren sind, hat der Servicemann, das war nachher ein junger Servicemann, der hat die Rennski zurückgegeben. Man hat ein bisschen andere Teilierung gehabt, auch im Riesenslalom ist man dann auf den kürzeren gegangen. Ja. Ich habe schon dazu mal mit Rebele habe ich dann den längeren genommen, weil sie kommt von der Abfahrt, da habe ich gesagt, der andere ist dir zu kurz, weil du fährst aufwärts nach der Kurve. Du machst jedes Mal den Schwung
zu stark.
Das müssen wir ändern. Wir müssen den anderen Ski nehmen. Ja. Dann ist sie gut gefahren, hat dann wieder zweite, dritte im Riesensalon geworden, oder? Und das hat mir ja dann die Richtigkeit gegeben. Und jetzt bin ich Chefin und jetzt habe ich natürlich keinen Einfluss. Also ich habe nicht alles gewusst, was da um mich herum passiert. Ich habe dann gesehen, dass die neuen Ski torsionsschwach sind. Mein Auge hat dann relativ schnell im Material auch mitgeschaut. Ja. Und dann habe ich mit so zweite, dritte Abfahrts, habe ich dann gesagt, da war ja Bormio die WM.
Ja.
Und vor der WM habe ich gesagt, wo habt ihr die alten Ski? Ihr habt doch jetzt andere Ski. Warum nehmt ihr nicht diese alten Ski raus? Weil das sind die besseren Ski. Da fährt ihr schneller. Nein, die haben wir nicht mehr, die haben wir zurückgegeben, die sind nicht mehr da. Aber der Mann, der in der Schweiz die Vertretung hatte für die Ski, der hat mich im Dezember angegriffen. Hätte ich eigentlich schon aussagen können, was sie gemacht haben, oder? Ich habe das nicht gemacht. Und nachher habe ich die Schwedin geheißen? Persson und Kostelic sind auch gefahren.
Ja,
und dann habe ich mit denen gesprochen im Januar und habe gesagt, habt ihr noch alte Ski? Und dann sagt mir Kostelic, ja. Und der Vater von Anja sagt mir auch, dann müsst ihr diese nehmen. Die nehmen die und gewinnen wieder. Wir schauen in die Puppe. Solche Sachen, weißt du, sind passiert. Also es ist nicht... Klar habe ich, was soll ich jetzt sagen, wir haben nicht gewonnen. Und ich bin der Kopf von dieser Mannschaft.
Ja.
Man hat mir aber nicht noch ein Jahr Zeit gegeben, dass man das ausräumen könnte und dass man da ein bisschen anders arbeiten. Ich hätte vielleicht auch noch trainermäßig etwas umgestellt.
Aber da bist du in die Mühle von der Sportpolitik gekommen, oder?
Ja, und ich hatte keine Lobby. Weißt du, man hat eigentlich... Eigentlich hat man gewartet, in dieser Politik drin, hat man gewartet, bis ich einen Fehltritt mache. Und da habe ich natürlich keinen Ausweis gehabt. Und somit hat man natürlich schnell, der Herrentrainer hat ja viel mehr Leute dabei gehabt, die gewinnen konnten. Und der hat weitergearbeitet.
Sportpolitik.
Ja, das ist Sportpolitik. Das musste ich zuerst verkraften. Also da habe ich schon ein bisschen gebissen daran.
Du hast vorhin mehrfach die Familie angesprochen. Welchen Stellenwert hat sie für dich?
Einen sehr großen. Also die Familie war schon immer mein Rückhalt.
Ja.
Also ich konnte zurückkommen, ob ich gut oder schlecht oder wie es war. Ich hatte Fachleute natürlich auch. Unter meinen Brüdern waren Fachleute da. Ich konnte Rat holen.
Austauschen.
Und das war natürlich für mich das Wichtigste. Also die Familie ist für mich heute noch das Wichtigste.
Und deine Eltern?
Meine Eltern waren natürlich, wie soll ich sagen, es war sicher der Rückhalt. Also ich hatte super Eltern, weil es waren Eltern, wie man sich das wünschen kann. Und ich habe auch zu ihnen geschaut. Also ich bin in dem Haus groß geworden und bin weiterhin im Haus geblieben. Und meine Eltern waren auch dort bis zum Lebensende. Sie sind im Haus gestorben.
Ja. Du hast sie umsorgt bis
Ja, ich war immer da. Ich war eigentlich immer da. Beim Vater waren natürlich aber auch meine Geschwister. Also ich muss sagen, wir mussten sie nie ins Altersheim oder so, das haben wir immer unter uns gemacht. Und das, darauf bin ich eigentlich stolz, dass wir das fertiggebracht haben, dass wir so zusammengehalten haben, zum das durchziehen. Es hat für alle, mussten alle mithelfen.
Und für die Eltern war das auch
wünschenswert. Wünschenswert.
In all den Jahren hattest du nie den Wunsch, hier wegzugehen, eine eigene Familie zu haben?
Ich habe nie von einer Familie geträumt. Ich habe ja eine Schwester, die hat immer gesagt, ich möchte Kinder, ich will heiraten. Das habe ich eigentlich nie. Das war für mich nicht der Wunsch, dass ich jetzt eine Familie habe. Es wäre natürlich auch nicht, also mit meinem Beruf hätte ich das auch nicht vereinbaren können.
Ja, eher schwierig.
Ich habe schon Bekanntschaften, Freundschaften gehabt, aber ich habe immer wieder das wieder abgewägt und habe gesagt, nein, ich bleibe da.
Na, hast du es nicht zugelassen?
Kann sein, vielleicht auch irgendwie der Schritt nicht machen wollen können, loslassen von irgendetwas, was ich halt sehr gern gemacht habe. Das ist natürlich so, wenn ich geheiratet hätte. Ja, Leidenschaft, oder? Wenn du heiratest, wenn du Kinder hast, dann wäre für mich jetzt dann ganz klar gewesen, dass die Kinder bei mir aufwachsen. Also, dass ich die Kinder zu Hause bleibe, solange die Kinder nicht selbstständig sind und mehrheitlich in die Schule gegangen sind, oder dass ich dann wieder Freiheiten gehabt, dann hätte ich wahrscheinlich hier wieder irgendetwas arbeiten können. Aber der Schritt habe ich nicht gemacht, weil ich irgendwie war die Leidenschaft für das andere viel größer. Also der Mann daneben war vielleicht nicht so interessant wie das mit den, mit den Athleten zu arbeiten. Ich weiß es nicht.
Das ist ja schön.
Ja, es ist einfach etwas anderes. Sie fragen mich viele, oder? Es gibt dann viele Möglichkeiten, wo sie sagen, ja, hast du dann lieber Frauen oder wie sieht das aus? Und da kann ich nicht bejahen. Ja, weil du denkst ja, oder wenn eine Frau so alleine bleibt, oder, dann kommt dann schnell mal die nächste Frage.
Musstest du dich da rechtfertigen?
Ja, es gab eine Zeit, wo ich rechtfertigen, nein, rechtfertigen ist übertrieben, aber einfach vielleicht mal Stellung nehmen musste.
Nervt dich das? Oder hat es dich genervt?
Nein, das war mir eigentlich egal. Nein, das stört mich nicht. Das stört mich nicht, weil ich denke, wenn jemand so ist, ist es so, aber man soll nicht in Schubladen denken.
Ja, stimmt.
Das andere, ich habe mich dann irgendwie bei diesen Personen habe ich dann gesagt, du, ich habe ja eigentlich kein Interesse. Mich zieht schon noch eher auf die anderen.
Du hast einen runden Geburtstag, der ziemlich bald kommt.
Ja.
Wie fühlt sich das an? Oder wie fühlt sich Alter für dich an?
Ich finde, das Alter ist, denke ich, ist für mich jetzt nicht im Vordergrund. Also es ist eine Zahl.
Ja.
Und für mich, ich merke es eigentlich, dass ich älter geworden bin an meinen Haaren, oder? Dass die sind nicht mehr so braun, wie sie mal waren. Ich merke es auch an meinen Gliedern ein bisschen, aber ich bin erstaunt, ich bin noch ganz gut beieinander. Und wo ich sicher merke, das ist im Kopf, ich habe so viel gelernt in all den Jahren, dass ich viel überlegter und viel... die Freizeit oder die Zeit, wo ich jetzt habe, gerne nutze für das, was ich vorher nicht so machen konnte. Also in die Natur gehen. Morgen, wenn ich aufstehe, nicht gleich rausrennen muss, dass ich auch ein bisschen sitzen kann, dass ich mich mit Leuten treffen kann, so jetzt mit dir. Und dass ich Tennis spielen kann, dass ich wirklich meine... Und nicht überlegen muss, wie mache ich das jetzt, sondern jeden Monat kommt mein Geld und du bist eigentlich frei. Du musst schon einteilen, also ich kann nicht leben ins Aus und Braus, aber ich kann das, was ich gerne mache, kann ich machen. Und das ist eigentlich das, was schön ist. Und deshalb schätze ich ich schätze das Altwerden, habe ich geschätzt. Und ich schätze auch die Möglichkeit, die ich jetzt noch habe mit meinem Kopf. Also ich bin noch nicht dement, ich hoffe, dass ich das noch lange nicht bin. Aber dass ich, weißt du, noch mitgehen kann, dass ich gewisse Sachen erkenne. Mhm. Und auch meine Meinung bei manchen Leuten noch, die fragen sich noch nach der Meinung und die wollen noch ein bisschen wissen, wie das so und so gegangen ist. Und das finde ich interessant. Das muss ich sagen. Ich möchte nicht zurück. Mhm. Das möchte ich nicht, schon nach vorne. Aber ich glaube, aus der Vergangenheit kann ich viel rausnehmen und bin reifer geworden.
Hast du Pläne, Reisen, Sachen, die du noch angehen willst?
Ich habe nicht Pläne so, dass ich sagen kann, ich möchte das oder jenes oder dieses noch machen, sondern ich glaube, ich nehme das wirklich von einem Tag auf den anderen. Mhm. Ich möchte schon noch vielleicht mal weggehen, vielleicht noch mal nach Amerika, Südamerika gehen. Das würde mich schon noch reizen, aber es muss nicht sein. Es ist hier, ich sehe hier Winkel, die ich vorher nicht gesehen habe oder wo ich auch jeden Tag durchgehe, sehe ich wieder etwas. Es ist sehr spannend, die Natur, wenn du die Natur ein bisschen beobachtest, ist sehr, sehr spannend. Mhm. Und wie die das macht, weil wir machen die Natur nicht kaputt. Mhm. Also wir sind vorher hin, bevor die Natur hin ist. Mhm. Denke ich.
Wir zwei sowieso.
Das weißt du nicht, vielleicht kommt jetzt dann ein Gen, wo wir haben können, dass wir noch viel älter werden.
Ich weiß nicht, ob ich das will. Würdest du ewig leben wollen?
Nein.
Eben. Muss nein, auch alles ein Ende haben.
Ich hoffe, ich denke, du kommst in eine andere Sphäre. Mhm. Ich glaube nicht, dass es fertig ist. Ich habe immer das Gefühl, irgendetwas kommt.
Hat das mit Religion zu tun? Oder?
Vielleicht schon. Also ich bin schon aus einem Haus, das sehr religiös ist. Mhm. Aber ich glaube, ich glaube nicht, dass du die einen mit 2, 3 schon sterben und die anderen mit Jugendlich und dann wieder solche viel älter und so. Ich glaube, wir haben hier eine Aufgabe und nachher muss das irgendwie weitergehen. Mhm. Du kannst doch nicht einfach das, was du jetzt erlebt hast und was du gelernt hast, das wäre ja verloren. Das kann nicht sein. Das glaube ich nicht.
Darf auch nicht sein, dass das verloren ist.
Ja, aber es ist schon verloren. Hm. Ich nehme mich nicht als speziell, aber irgendwie, wenn ich morgen weg bin, dann vielleicht weinen 3, 4, vielleicht mehr, ich weiß es ja nicht. Und vielleicht denken sie, endlich. Das weißt du ja nicht. Und dann geht das eine Woche. Dann ist das Leben wieder, geht das wieder sein.
Es geht weiter.
Und du bist nicht mehr, das weißt du, ich habe Leute verloren, oder? Ja. Ich habe meine Eltern verloren, du hast deine Mutter auch verloren. Also das nagt an dir. Du denkst oft wieder, heute wäre der Geburtstag von meinem Vater. Mhm. Das denkst du schon daran. Mhm. Aber irgendwie, ja, das geht weiter. Mhm. Und die Traurigkeit, die du mal hattest, die geht nachher irgendwie in eine Erfahrung weiter oder in eine, ich weiß nicht, wie man dem sagt, nicht Freude, aber das ist irgendwie, ja, das ist weg. Mhm. Du denkst immer noch gut an diese Person oder so, das ist ganz klar. Aber das gibt dir irgendwo auch Kraft, als du diese Person an der Seite hattest. Ja. Aber es ist nicht so, dass du an der zerbrichst.
Mhm. Was ja auch schön ist.
Ja, ich sage, also du wirst immer mit Neuem erfüllt. Mhm. Und das ist ja das Spannende. Und das kann doch nicht einfach sein, dass wenn du jetzt stirbst, dass dann für dich nichts mehr ist. Ich glaube, deine Seele, die geht weiter. Also wir sind ja nicht wir sind schon aus Fleisch und Blut, oder?
Ja.
Aber deine Seele, das Unterbewusstsein können wir ja auch sagen, das muss doch irgendwo, geht das wieder weiter.
Das ist ein tröstlicher Gedanke. Ich habe es mit dir und ich hoffe, es ist so.
Ich denke, weil wenn du die Erde anschaust, die erneuert sich auch immer.
Ja.
Schau mal, die, ja. jeden Frühling kommt das Gras wieder. Mhm. Ob wir jetzt geteert haben oder nicht, irgendwo sprießt wieder irgendetwas. Und das, ich glaube nicht, dass wir fertig sind. Das glaube ich nicht.
Ich hoffe es.
Deshalb musst du jetzt noch gut sein, dass du übergehst.
Karma!
Dass du in einer guten Karma weitergehst.
drei abschließende Fragen. Von was bist du so überzeugt, dass wenn du etwas so stark vertrittst, dass du auf ein Haus stehen würdest und das der ganzen Menschheit zurufen würdest? Von was bist du so fest überzeugt?
Also von der Natur bin ich überwältigt. Mhm. Also da würde ich sagen, da könnte ich auf ein Haus gehen und würde sagen, die Natur wird weiterleben. Wir sind das böseste Tier auf dieser Welt, die vieles kaputt macht, aber die Natur werden wir nicht kaputt machen können. Also das wäre, glaube ich, das, was ich überzeugt bin.
Ja. Ja.
Und ich wirklich überzeugt bin, wo ich herausschreien könnte.
Was macht dich aus, was Menschen nicht wissen? Was muss man von dir noch erfahren, was die Mehrheit nicht weiß?
Ich glaube, es gibt vieles, was man von mir nicht weiß oder wo man mich vielleicht falsch einschätzt. Also ich denke, ich bin ein Kumpel. Ich würde mich als Kumpel bezeichnen. So, wo nicht im Großen, aber im kleinen Rahmen beitragen kann, dass es netter, angenehmer sein kann.
Willst du, dass es den Menschen um dich herum gut geht?
Ja.
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 Das ist dir ein Anliegen.
Ja, das ist für
Magst
mich
du Harmonie?
Ja, sehr. Ja. Ich bin ein sehr harmonischer Mensch. Ich habe nicht gern Streit.
Nicht?
Nein.
Aber müssen manchmal geführt werden?
Die müssen manchmal geführt werden. Ich finde auch, du musst manchmal, willst du deine Meinung vertreten? Ich bin sehr oft angeeckt wegen dem, oder? Weil ich meine Meinung sagen will. Ich will nicht zurückstecken in dem Sinn. Wenn ich dann überlege und merke, ja, ich war auf dem Holzweg, kann ich das auch zugeben. Also da bin ich offen.
Da bist du nicht so eitel, dass du sagst.
Nein, das überhaupt nicht. Ich bin nicht allmächtig, das bin ich nicht. Aber ich kann auch schnell vergessen. Also wenn jemand, also vergessen ist vielleicht falsch. Also ich weiß das. Aber ich kann verzeihen. Also ich bin jemand, der nicht, der weiterarbeitet.
Du bist nicht sehr nachtragend.
Nein, das kann ich nicht.
Ja.
Das würde ich nicht, weil es schadet mir, würde mir ja genauso schaden wie dem anderen. Also das will ich nicht, weil Menschen, mit denen ich Meinungsverschiedenheiten habe, die sind ja interessant. Und ich möchte ja mit denen weiter dabei sein. Es gibt langweilige Leute, die mal so reden, mit denen muss ich nicht, aber eigentlich, ja, ich brauche...
Und du stehst ein für deine Überzeugungen.
Ja, das stehe ich ein, ja.
Mit all deinen Erfahrungen, deinen Erfolgen, Misserfolgen, mit allem, was du erlebt hast, wenn man das in ein Glas tut und zusammenpresst, und unten kommt ein Destillat raus, was wäre das?
Ich kann jetzt nicht sagen, Scheiße.
Nein!
Ja, ich weiß nicht, was rauskommt.
Ein guter Kräutertee.
Einfach ein Kompost. Ein guter Kompost. Nicht nur ein Hämpfelchen, sondern ein bisschen mehr.
Das stimmt. Was kommt noch in den... In den nächsten Jahren?
Du, ich nehme es, was kommt.
Schön.
Ich nehme alles, was kommt, was mir Spaß macht, mache ich und was nicht.
Schön. Danke.
Bitte. Gern geschehen. War super.
Richtig schön.
Ja.
Richtig schön.
für die Aufmerksamkeit und wünschen eine gute Zeit. Bis in 3 Wochen, wenn es wieder heißt Mensch, Bücherl.